Willkommen und seid gegrüßt zur 99. Episode von Studiert um zu bauen, dem Baunetz Campus Alumni Podcast, präsentiert von GIRA. Ich bin Kerstin Kuhnekert und mein heutiger Gast ist Julia Groteklaas. Los geht's.
Herzlich willkommen im Baunetz Campus Alumni Podcast, Julia Groteklaas. Du bist Regisseurin und Dokumentarfilmerin in Berlin. Du hast Architektur studiert und deine Arbeit bewegt sich an der Schnittstelle von Architektur, Soziologie und Film. Und du untersuchst in deinen Filmen, wie sich gesellschaftliche und strukturelle Themen über individuelle Erfahrung erzählen lassen. Wie du da hingekommen bist, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Da fangen wir doch mal bei deinem Architekturstudium an. Also, wie gesagt, du hast Architektur studiert, und zwar in Münster und in Sri Lanka. Erstmal, wie war denn dein Studium?
Ja, 8 Semester habe ich im Bachelor studiert in Münster. Ich war dann auch im Ausland in Sri Lanka an der University of Muratur. Aber es ist, ja, wie so dieses Auslandssemester im Bachelor eben oft so ist, nicht so wirklich die Zeit gewesen, um da jetzt großartig darüber zu lernen, wie man in Sri Lanka Architektur versteht, sondern es war einfach auch ein bisschen mehr Urlaub als Studium, glaube ich. aber ja, ganz grundsätzlich, ob jetzt in Sri Lanka oder in Deutschland, ich habe Architektur studiert und das auch sehr gerne. Nicht durchgehend, aber ja, ich denke da gut und lieb dran zurück.
Und du hast dann diesen Switch zum Film vollzogen, und zwar schon bereits in deiner Bachelorarbeit. Was hast du in deiner Bachelorarbeit gemacht und wie kam es dazu, dass du dich zum Film bewegt hast?
Genau, also bei mir in der Bachelorarbeit ist es eben nicht so passiert, dass ich einen Entwurf gemacht habe. Ich habe jetzt keine Schule oder ein Wohngebäude entworfen, sondern ich habe mich eigentlich erstmal mit einer Fragestellung beschäftigt und versucht, ein bisschen mehr dieses Thema der Recherche ernst zu nehmen. Es war gerade auch die Zeit, wann war denn das, 2017, 2018, als ich gerade so in der Findungsphase war für dieses Bachelor-Thema, wo so Minimalismus sehr groß geschrieben wurde und überhaupt dieser Trend, sich zu reduzieren.
Die Postmaterialisten.
Genau. Und damit habe ich mich beschäftigt, aber erstmal sehr journalistisch und nicht im Entwurf.
Und wie sah dann die Bachelorarbeit aus?
Das war im Endeffekt ein Text, ohne Entwurf und ohne Modell. Es wurde dann auch ein bisschen witzig, weil ich dann so eine Selbststudie gemacht habe. Also es war mir dann erlaubt, das auch mal auszuprobieren, wie sich das selbst so anfühlt, wenig zu besitzen, was ich bis zu einem gewissen Grad dann durchgezogen habe.
Was nimmst du aus der Architektur in deine filmische Arbeit mit?
Also ich würde sagen, diese 8 Semester oder so diese intensive Zeit im Architekturstudium, die hat schon einiges mit mir gemacht, oder die hat mich schon auch gerade mit Anfang 20 sehr in eine bestimmte Richtung weitergebracht. Mhm. Die Art und Weise, wie ich im Architekturstudium selbst gedacht habe, die hat sich irgendwie im Film dann auch fortgesetzt. Ich würde nicht sagen, dass es einen harten Bruch gab, sondern die Art und Weise, wie ich an Fragestellungen oder an Probleme rangegangen bin, die finde ich heute auch immer noch, wenn wir über Filmkonzepte sprechen oder in der Montage über Dramaturgie sprechen.
Und wie war dann dein Filmstudium?
Genau, ich habe Regie studiert und vor allem auch mit dem Schwerpunkt auf Journalismus, dass ich selber dann doch in die Richtung des Dokumentarfilms gegangen bin. Das hat sich im Film, also beim Filmmachen im Studium für mich so ergeben, dass das eigentlich mein Interessenschwerpunkt ist.
Werbung. Der Baunetz Campus Alumni Podcast wird unterstützt von GIRA. Das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home und Smart Building oder ganz einfach um die richtigen Schalter und Steckdosen geht, ist GIRA euer Ansprechpartner Nummer 1. Eingesetzt werden bei GIRA ausschließlich hochwertige Materialien wie Edelstahl, Bronze, Aluminium, Glas und Linoleum Multiplex. Hier findet ihr von der Eingangstür bis in jeden Raum eine übergreifende Produktvielfalt, die euer architektonisches Gesamtbild stützt. Und zwar in jedem Maßstab im Neubau und im Bestand. GIRA sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Schaut vorbei bei GIRA persönlich oder im Netz auf gira.de. GIRA. Smart Home, Smart Building, Smart Life. Werbung Ende.
War das für dich dann ein Ich will weg von der Architektur, oder war das für dich einfach eine logische Folge und das gehört auch für dich zusammen?
Ja, wie das so oft ist im Leben, ne? Wenn man so zurückguckt, dann macht das irgendwie alles so dramaturgisch dann doch irgendwie Sinn. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie sich das im Moment angefühlt hat. Aber es war dann, also wenn ich jetzt eben rückblickend darüber spreche, dann merke ich schon, dass ich im Bachelor in der Architekturzeit schon gemerkt habe, dass ich lange dafür gebraucht habe, um mich persönlich in diesem Studium zu finden. Mhm. Also es hat länger gedauert, bis ich gecheckt habe, warum ich persönlich eigentlich Architektur studiere. Und das ging eben einher damit, dass man doch auch schnell mitbekommen hat, wie ist man eigentlich eine passende Architekturstudentin. Was dann sehr viel mit den Farben zu tun hat und den Materialien, die man so trägt. Und das hat mich doch sehr von dem Inhalt dieses Studiums sehr distanziert. Und es kam eben dann so über die Semester, dass ich mich mehr gefragt habe, was ich eigentlich mit diesem Thema Wohnen oder ne, so diese Klischeefrage von wie wohnen wir, die stand ja irgendwie damals auch so über jeder Architekturausstellung, dass ich verstanden habe, was die eigentlich mit mir zu tun hatte. Und ich glaube, dieser persönliche Zugang zu dem, zu der Frage, was bin ich eigentlich in dieser Architektur, war auch der gleiche Weg, der mich in der Bachelor-Thesis dann auch dazu gebracht hat, mich mit so einer Frage persönlich zu beschäftigen, was dann für mich jetzt auch der logische Schritt dann war, dieses Thema der Recherche und mit Menschen in Kontakt zu treten, mich selbst dann irgendwie auch mal als Spiegel oder Reflexionsfläche oder Identifikationsmöglichkeit zu verstehen in einem 1-zu-1-Austausch, was eben im Film, am Anfang eines Films immer passiert. Also im Film kommt man gar nicht so richtig drumherum, oder ich komme zumindest nicht beim Filmemachen darum herum, sie immer von mir herauszuentwickeln. Und ich würde sagen, die Dinge auch in der Architektur aus mir herauszuentwickeln, ist mir erst gegen Ende des Studiums bewusst gewesen, dass das so passieren könnte und vielleicht auch sollte. Und mit dieser Erkenntnis bin ich dann auch im Filmstudium gestartet. Also es hat sich schon sehr die Hand gegeben. Es war weniger ein, ich habe keinen Bock mehr auf die Architektur, ich möchte was Neues, sondern es ist eher so gewesen, dass ich dann im letzten Semester oder auch so in den letzten 2 Semestern ja so diese Konzeptfragen nicht mehr nur in der Architekturwelt, sondern plötzlich auch im Film so kennengelernt habe und dass mein Interessensfeld sich einfach ein bisschen weiterentwickelt hat.
Aber dieses Phänomen, was du jetzt beschreibst, finde ich total spannend in der Architektur. Würdest du denn sagen, dass die Einflüsse in der Architektur so groß sind, die man dann lernt, dass man irgendwie das Gefühl bekommt, man soll sich eben an dem orientieren, was da ist und dazu Stellung beziehen. Und das entspricht eben nicht diesem von innen heraus. Und dass das beim Film anders ist, dass man da eher von innen heraus arbeiten kann, als es in der Architektur der Fall ist?
Also beim Film, gerade auch im Studium, ist das auf jeden Fall was, was uns von Anfang an mitgegeben wird. Ein ganz klares, bewusstes Erzählen von, hey, ihr müsst euch mit euch selbst sehr gut auseinandersetzen können, um zu verstehen, was die Filme sind, die ihr machen könnt. Ja. Und was auch die Filme sind, die emotional und kognitiv von euren ZuschauerInnen verstanden und begriffen werden können. Ich glaube, dass das in der Architektur und auch in der Architekturlehre, also im Studium selbst in der Architektur, im besten Fall genauso passiert. Ja. Aber ich habe das damals nicht so direkt als Hilfestellung mitbekommen im Studium.
Ja. Ja, bei einem Haus, da kann man nachbauen, was schon mal gemacht wurde. Und bei einem Film musst du wissen, warum du was erzählst. Im besten Fall müssen ArchitektInnen auch wissen, warum sie was bauen. Aber es funktioniert vielleicht besser als beim Film. Ich habe noch nie darüber nachgedacht.
Es gibt natürlich auch im Film, gerade auch, wenn der Film aus einem ersten Jahr an einer Filmakademie oder einer Filmhochschule kommt, diese absoluten Glanzfilme, die ohne inhaltliche Stütze in CinemaScope gedreht sind, also die dieses typische Kinoformat haben, die auf einem Stativ stehen, statisch sind, nichts darf wackeln und auch das wieder, jetzt in meinem Beispiel, ohne inhaltliche Unterstützung. Mhm. Also auch im Film kann man wie in der Architektur einfach nur fürs Auge produzieren.
Ja.
Und ich glaube, dann ist die Antwort für mich sehr viel persönlicher, dass ich einfach für mich herausgefunden habe, mir fällt es im Film viel leichter, das nicht zu tun, als es mir in der Architektur gefallen ist.
Und wenn man jetzt nochmal auf die Studierenden schaut, du beschreibst, dass viele Studierende von außen nach innen denken, vom Stadtplan zum Detail. Dieses Phänomen, ist das beim Film denn auch so? Hast du es bei deinen Mitstudierenden so erlebt?
Also ich glaube, dieser Maßstab-Switch ist ja am besten irgendeine Balance, die man gut hinkriegt. Und zwar die ganze Zeit, dass man eigentlich zwischen sich selbst als Individuum und dem Kontext der Gesellschaft, also der Struktur, dass man dieses Individuelle und das Strukturelle eigentlich in einem Ping-Pong denkt. Dass man sich weder in der einen Perspektive noch in der anderen festfährt. Also es ist nicht zu emotional oder nicht zu kognitiv einseitig langweilig vielleicht auch dadurch wird, sondern dass das irgendwie diese Referenzen vielleicht auch subtil immer wieder zieht. Wenn wir so über dieses, also das so im Allgemeinen sprechen, über diesen Prozess, dann finde ich schon, dass man sowohl in der Architektur als auch im Film da die Parallelen sieht, viel mehr, als dass es sich so unterscheidet.
Mhm. Im Kino geht es ja auch so um universelle Gefühle und dieses unnatürlich Große von Gesichtern und Regungen. Das ist ja überhaupt nichts, was uns in der Natur so begegnet, wenn Gesichter dann plötzlich 50 Mal so groß sind, wie sie eigentlich sind. Ne?
Ja.
Das erleben wir in der Architektur ja nicht. Das ist dann immer unser Maßstab. Du hast dir im Filmstudium bewusst Zeit gelassen, das gestreckt, weil du innerhalb dieses Rahmens und mit dem Status vermutlich einer Filmstudierenden Projekte machen kannst, die du vielleicht am besten in diesem Rahmen machen kannst. Kann man das so sagen?
Ja, ich würde es vielleicht noch korrigieren, dadurch, dass es natürlich idealerweise so wäre, dass man genau solche Projekte auch nach dem Studium nachmachen könnte. Aber es ist, die Studienzeit ist auf jeden Fall die, in der man mal die Dinge tun kann, wo die RedakteurInnen einem später sagen würden, das funktioniert leider nicht. Und dann hat man aber eben diese Karte schon vorher mal gezogen und kann sagen, doch, hier, guck. Ja.
Wie verändert dieses längere Studium deinen Blick auf den Begriff Abschluss?
Ja, der Abschluss, es ist auf jeden Fall ein Abschluss. Ne? Es ist der Abschluss damit, in so einem sicheren Rahmen seine Filme zu machen. Mhm. Es ist aber im besten Fall auch der Abschluss damit, diese Filme alle auf den eigenen Kosten zu machen. Also man wird natürlich vom Staat oder auch von der Hochschule, von Fördermitteln unterstützt, diese Filme zu machen, aber man kriegt eben selber sein Studihonorar oder eben auch kein Honorar. Mhm. Und im besten Fall ist der Abschluss des Studiums auch das Ende von diesen Arbeitsbedingungen. Trotzdem ist es natürlich so, dass man sich schon auch auf eine gewisse Weise darüber freuen kann, wenn es die Möglichkeiten gibt, das Studium etwas in die Länge zu ziehen, weil es einem die Möglichkeit gibt, diese ganzen Ressourcen, also gerade Kameratechnik kann so teuer sein oder Schnitträume, Aufnahmeräume für die Soundmischung später, also diese ganzen, dieses Equipment so zur Verfügung gestellt zu bekommen.
Und die vielen Leute, die auch mitarbeiten müssen.
Genau, diese ganzen Menschen, die eben auch noch im Studium ihre Zeit und ihre Können geben, um auch unentgeltlich mal an was zu arbeiten, wo man von vornherein vielleicht noch gar nicht so richtig sagen kann, was dabei rauskommt. Das passiert eben im Studium und deswegen ist es auch gut und es ist ähnlich wie in der Architektur, dass wir da die Möglichkeit haben, auch unser Portfolio zu füllen und wissen, wo man danach so hin will auch.
Wobei der Unterschied ist natürlich, du kannst echte Projekte machen, in der Architektur eher selten.
Das stimmt. Also die Projekte, die wir im Studium machen, die schaffen es dann auch oft noch richtig raus in die Welt, ja.
Wir können ja mal bei deinen Filmen sprechen, wo wir doch von fertigen Projekten sprechen. In der ARD-Mediathek ist derzeit dein Film Hinter den Farben zu sehen. Sehr sehenswert, ich habe ihn mir auch schon angeschaut. Worum geht es und wie ist der Film entstanden?
Also Hinter den Farben ist ein Film, mit dem ich selbst die Antwort auf die Frage gesucht habe, wie kann ich eigentlich übers Leben, übers Sterben, über Gefühle von Wut, Liebe und Selbstwert sprechen, ohne völlig abgedroschen dabei zu werden. Wie können wir eigentlich Emotionalität im Dokumentarfilm verhandeln, ohne dass sie zu voyeuristisch oder zu sensationell wird?
Vielleicht müssen wir jetzt mal an der Stelle mal sagen, es geht um einen jungen Mann, der nach einem Kletterunfall hinter einem Wasserfall gefangen ist.
Genau. Der Film geht von einer Kerngeschichte aus, und zwar von der Geschichte von Micha, der mit seinem Freund vor einigen Jahren in der Schweiz unterwegs gewesen ist für eine Kletterwanderung, für eine Canyoning-Tour. Und Micha ist mit seinem Freund unterwegs gewesen und er hat die Wetterbedingungen nicht ganz richtig eingeschätzt und kam deswegen in die schwierige Situation, dass ihn ein Wasserfall nicht raus ins Becken gespült hat, sondern hinter den Wasserfall und er hinter diesem Wasserfall gefangen saß. Und diese Gefangenschaft von Micha hinter diesem Wasserfall, die ist einmal für 3 Tage so passiert. Also Micha konnte sich dort nicht rausretten zunächst. Was sie für mich sehr spannend gemacht hat, war der Fakt, weil er die Möglichkeit hatte, diese ganzen Rettungsversuche, die unternommen wurden, durch diesen Wasserschleier zu beobachten, selbst aber nicht gesehen wurde. Er hat gehört und wurde nicht gehört. Also das ist so das absolute metaphorische Bild von Machtlosigkeit. Und worum es mir jetzt in diesem Film ging, war dieses Thema Machtlosigkeit zu begreifen und vor allem filmisch begreifbar zu machen, auch für andere. Und nicht nur auf mich ja als Individuum zu lassen, sondern zu schauen, was ist eigentlich die Struktur von Machtlosigkeit, wie kommen wir da rein, wie gehen wir da raus, wie unterschiedlich gehen wir damit um. Und deswegen geht der Film so vor, dass es jetzt 8 Menschen gibt, 8 ProtagonistInnen, die alle einen metaphorischen Wasserfall in ihrem Leben haben, alle in die Rolle von Micha schlüpfen und seine Geschichte aus der Ich-Perspektive vor der Kamera sitzend erzählen. Und in dieser Erzählung selbst den Grat wählen können, inwiefern sie eigentlich über ihre eigene Geschichte noch erzählen wollen, inwiefern sie ihre eigenen Emotionen mit reinnehmen wollen, inwiefern sie wirklich mal nur spielen. Und damit meine ich jetzt nicht Schauspiel, weil ich denke, Schauspiel ist von den eigenen Emotionen eigentlich kaum zu trennen, sondern unangebunden spielen wollen. Und es waren alles Menschen, die auf irgendeine Weise Schauspielerfahrung haben. Also die kennen den Umgang mit fremdem Text und mit diesem Rollenwechsel. Was sie aber für mich interessant gemacht haben in der Besetzung, war, dass sie eben alle diesen einen metaphorischen Wasserfall in ihrem Leben haben. Mhm.
Der metaphorische Wasserfall. Ja, schön. Das regt dann auch wiederum als Zuschauerin an, den eigenen für sich nochmal klar zu machen.
Das ist die Montageart, mit der wir da gearbeitet haben. Das ist vielleicht in einer weit verstandenen Form ein assoziativer Schnitt. Also, dass wir uns inhaltlich von der einen zur nächsten Aussage bewegen. Also die Figuren eigentlich zu einer filmischen Hauptfigur verschneiden. Mhm. Und dadurch, dass so diese Verschneidung passiert, hat die ZuschauerIn die Möglichkeit, sich sehr viel schneller mit dieser Figur zu identifizieren, weil sie nicht konkret an einer persönlichen Biografie gekoppelt ist, sondern diese Übergänge zur eigenen Assoziation die ganze Zeit herstellt.
Ja, spannend. Ich möchte auf keinen Fall künstlich jetzt einen Bezug zur Architektur herstellen, trotzdem aber mal fragen. Die Personen sitzen auf dem gleichen Stuhl, Hintergrund schwarz. Welche Rolle spielt für dich da der Raum?
Also wenn wir jetzt über Raum sprechen, dann glaube ich, kann man anhand von hinter den Farben schon auch sehr viele verschiedene Räume differenzieren. Ne? Was ist der Raum, in dem das stattfindet? Was ist der Raum, in dem es angeschaut und reflektiert wird? Was ist der Raum, der entsteht durch die Montage? Also es entsteht ja ein gemeinschaftlicher Raum, der durch 8 verschiedene Räume zusammenmontiert wird. Also ich glaube, dieser Begriff von Raum wird im Filmkontext nochmal sehr viel weiter weggehend von dem architektonischen Raum besprochen.
Ja. Als bräuchte es den gar nicht.
Und ich denke, das war auch mein direkter architektonischer Umgang mit Raum, dass ich gesagt habe, lass uns diesen architektonisch greifbaren, lass uns das Zimmer, blöd gesagt, mal wirklich so weit reduzieren, dass wir das hier nicht so sehr verhandeln. Denn hätten wir im Szenenbild den Stuhl mehr thematisiert, also der Stuhl ist natürlich auch keine unbewusste Entscheidung gewesen, ne? Der muss ja schon auch was, der erzählt ja was, wenn wir ihn mitbekommen. Es ist aber das einzige Stück, was gesehen wird. Aber es hätte doch auch viel mehr noch auf einen biografischen Hintergrund der Erzählerin verwiesen, wenn wir zum Beispiel in deren Wohnzimmer gesprochen hätten. Also hätte so viel mehr miterzählt von dem, was ich versucht habe, eigentlich zu reduzieren, um auch so diese Übertragungsleistung zwischen Film, Geschichte und ZuschauerIn fluide herstellbar zu machen.
Ja. Das Universelle dann wirklich zu unterstreichen.
Was schon den Bogen zur Architektur macht, ist dieses puristische Konzeptionelle.
Ja.
Diese Entscheidung zu sagen, die sitzen alle vor der Kamera, die Kamera ist statisch und zentral ausgerichtet. Das hat eine gewisse Form von Strenge, die ich auch selber erst in meinen Filmen etwas loswerden musste. Also gerade jetzt auch bei meinem aktuellen Film Hotel Utopia ist das sehr viel Thema gewesen in der Auseinandersetzung in der Bildgestaltung, weil mir das doch auch am Anfang schwer gefallen ist, mich von diesen klaren Entscheidungen mal ein bisschen zu lösen. Ne? Also zu sagen, hey, es ist in Ordnung, wenn hier mal was wackelt und vielleicht gewinnen wir dadurch auch sehr viel Gefühl und Menschlichkeit, also auch eine ganz körperliche Bildsprache. Da muss ich sagen, bin ich wirklich sehr glücklich, dass mich mein Editor damals von Hinter den Farben sehr vehement darum gebeten hat, mal darüber nachzudenken, ob nicht eine zweite Kameraeinstellung auch gut wäre, um auch ein bisschen dramaturgisch im Umschnitt zwischen weiter und naher Kamera hin und her zu wechseln. Aber diese gewisse Puristik kommt auf jeden Fall aus meinem Architekturhintergrund.
Du hast Preise bekommen für Hinter den Farben und für Heimspiel. Und Heimspiel haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Da geht es um Stadtentwicklung. Und das erzählst du über Nachbarschaft. Also das ist sozusagen auch wieder das Universelle, das Menschliche. Den habe ich nicht gesehen. Deswegen, da fehlen mir jetzt sozusagen die Bilder zu. Trotzdem würde ich gerne wissen, wie machst du strukturelle politische Themen denn sichtbar? Obwohl ich die Antwort jetzt schon mir denken kann, eben über persönliche Geschichten. Aber wenn du es vielleicht noch ergänzen möchtest, hier wäre die Gelegenheit.
Ja, es ist halt wie so oft, ne? Man spürt, glaube ich, die gesellschaftliche Ebene durch die eigene Betroffenheit. Ich finde das im Journalismus manchmal auch gar nicht so richtig, dass es immer über die Emotionalität geht. Aber trotzdem ist es natürlich auch ein schöner Fakt, dass wir Menschen alle emotional sind. Ich versuche schon, den Bogen immer wieder zu spannen, wenn ich im Film emotional und individuell bin, dass es auch die kleinen Verweise auf die Struktur gibt. Also mein aktueller Film Hotel Utopia ist eben sehr deutlich das. Da geht es um Gentrifizierung in einem kleinen Bergort in Bulgarien. Ohne jetzt zu viel darüber zu sagen, ist es trotzdem auch genau diese Geschichte, dass wir uns den Menschen dort annähern, um dort auch immer wieder auf die strukturelle gesellschaftliche Ebene dieser Thematik zu verweisen. Das ist bei Heimspiel auch so gewesen, dass wir dieses Thema der Braunkohle im Hintergrund hatten, dass Geld ein wahnsinniges Thema gespielt hat und dass wir eigentlich versucht haben, dieses Thema der Macht, also die eben durch RWE und das Geld entsteht, eher im individuellen, kleinen, nachbarschaftlichen Kontext zu besprechen.
Was mich interessiert ist, ob du diesen Ansatz auch für die Planungswelt interessant fändest.
Ich glaube, der Bogen, den ich vom Film mit in die Architektur jetzt wieder mit zurücknehmen würde, wäre eben dieses trainierte Balancieren zwischen individuell und strukturell. Es ist sicherlich ein richtiger Ansatz zu sagen, lass uns das individuelle kleine Erlebnis oder die persönliche emotionale Erfahrung neben der strukturellen gesellschaftlichen Aussage von entwürflichen Entscheidungen in der Architektur nicht vergessen, dass das eben beides existiert. Ja.
Und wenn du jetzt sagst, du bist zwischen Journalismus, Dokumentarfilm und künstlerischer Arbeit, wo würdest du dich da eher verorten?
Ja, also dieser Grenzbereich zwischen Journalismus und Dokumentarfilm, der wird schon sehr, sehr lange diskutiert. Mhm. Ne? Wo ist eigentlich da die Grenze? Ich glaube, was mir selber gar nicht so bewusst war, ist, dass es doch einen deutlichen Unterschied gibt zwischen der Reportage und der Dokumentation und dem Dokumentarfilm. Da habe ich mich zumindest bis jetzt auch mit meinen Filmen immer ganz deutlich im Dokumentarfilm verstanden.
Was ist denn der Unterschied?
Also um das ganz kurz zu beantworten, ist dieser Verweis auf die Struktur im Journalismus und in der Dokumentation nochmal sehr viel deutlicher als ein Dokumentarfilm. Der Dokumentarfilm nimmt sich in der Regel einfach sehr viel mehr Zeit für subtile Erzählmittel. Also der Dokumentarfilm hat meistens die Zeit für die Beobachtung seiner Figuren. Die ProtagonistInnen werden in ihren Mimiken gesehen, was zum Beispiel auch bei Hinter den Farben viel passiert. In der Reportage würde dieses Storytelling dieser Geschichte viel angezogener sein.
Mhm. Verstehe, ja. Lehrst du selber heute?
Ja.
Was lehrst du und wie lehrst du und wo?
Ich bin als Dozentin immer mal wieder, wenig jetzt in einem ganzen Block an Hochschulen, meistens für Architektur oder für Film. Und auch immer sehr gerne und sehr oft in der Schnittstelle zwischen Architektur und Film. Also es geht dann immer um dieses interdisziplinäre Prozessarbeiten. An Filmhochschulen geht es direkter dann ums Thema so Interviewführung und Figurengestaltung, wenn es auch mal fiktiv ist, Dramaturgie verstehen oder auch umdenken.
Und du lehrst dann auch dieses von innen heraus, schätze ich mal, und aber nach den Regeln des Handwerks. Interviewführung ist ja auch ein Handwerk, journalistische Handwerke.
Ja, ich glaube, ich lehre dann eher gegen die Regeln des Handwerks. Nein, also es geht natürlich auch darum, so was sind die Regeln des Handwerks? Was ist so das Lehrbuch der Dokumentarfilmlehre? Wie stelle ich die richtigen Fragen? Das, was ich aber mitbringen kann, ist eigentlich vor allem das ist eigentlich mein Wunsch, dass die Studierenden, die in dem Seminar mit mir da sitzen, dass die begreifen, dass sie eigentlich nicht so viel falsch machen können, wenn sie angebunden sind an ihrem eigenen Interesse. Und es klingt immer so einfach und so schnell, so ja, wenn du weißt, was du willst, dann bist du schon sicher. Aber das ist gar nicht so leicht, auch für die Studierenden in der Architektur, vor allem in den ersten Semestern, eine Antwort darauf zu haben, warum habe ich eigentlich Bock, diesen Entwurf zu machen? Was ist eigentlich mein Anliegen? Warum brauchen wir dieses sechste Museum da? Oder warum brauchen wir dieses nächste Restaurant am Kudamm oder keine Ahnung was? Also, das ist eigentlich, ich gehe mit einem guten Gefühl aus so einer Unterrichtsstunde raus, wenn ich das Gefühl habe, wir haben es geschafft, dass die Studierenden zu ihren Projekten einen wirklich eigenen Zugang gefunden haben, um aus ihrem individuellen Standpunkt heraus was zu gestalten.
Also Architekturstudierende, für die ist das ja auch Gold wert, das zu lernen. Genau auf den Punkt zu bringen, was willst du konkret... Hey, ein Schiff. Was willst du konkret sagen? So, diesmal auf einen Punkt das herunterzubrechen, das ist wirklich eine ganz hohe Kunst. Weil Ideen hat man ja viele.
Und Vorbilder hat man auch viele. Ne? Ja. Also, und auch nicht Vorbilder, die einen jetzt persönlich berühren, sondern die einem einfach vorgesetzt sind.
Ja.
Und man meint, dieses Bild treffen zu müssen.
Jetzt bist du noch nicht allzu lange fertig, aber arbeitest natürlich schon total lange in der Filmbranche. Also bist schon Profi, du lehrst ja auch und so weiter. Du machst Filme, du hast Preise gewonnen. Seit wann machst du genau eigentlich jetzt Filme?
Jetzt überlege ich gerade, wann ich mein erstes Urlaubsvideo gedreht habe.
Mit fünf.
Nee, ich bin schon tatsächlich nicht diese klassische Erzählung von, ach, ich sitze schon an meinem Adobe Premiere Schnittprogramm, seit ich stehen kann. Das ist nicht so gewesen. Also ja, ich war auch diejenige in der Familie oder diejenige in Urlaubsreisen, die mit dem Handy mitgedreht hat und das dann später aneinander gesetzt hat und irgendeine Musik drunter gelegt hat. Aber so richtig mich mit Film befasst habe ich eigentlich erst 2018, als ich an der Filmakademie angefangen habe zu studieren.
Okay, ist jetzt auch schon 8 Jahre.
Ist schon 8 Jahre her, ja.
Was denkst du denn über Zuschreibungen wie Jung, Nachwuchs oder Newcomerin?
Also ja, so der Begriff Newcomerin, da steckt ja schon auch irgendwie eine Erwartungshaltung drin, ne? Was muss die Newcomerin leisten, abliefern, treffen? Also ich denke jetzt gerade vor allem in Richtung Film, weniger in Richtung Architektur, weil ich da auch, glaube ich, nicht mehr so richtig den Einblick rein habe. Ich finde es schon schwierig, sich in der Dokumentarfilmwelt als junge Filmemacherin zu positionieren, weil ich glaube, dass gerade viele junge Filmemacher in einem Dokumentarfilm echt tolle Ambitionen haben und begrenzte Möglichkeiten. Es gibt Förderungen, es gibt vor allem auch Förderungen für junge Filmschaffende, die so frisch aus den Hochschulen kommen. Aber es ist und bleibt ein sehr prekärer Beruf, der mit sehr viel Konkurrenz einhergeht. Was auch ein Grund ist, warum ich mit 2 KollegInnen aus der Film- und aus der Literaturwelt ein Kollektiv gegründet habe in dem letzten Jahr. Das Film- und Literaturkollektiv 1:1000. Da sind wir wieder beim Maßstab. Ja, es geht einfach darum, sich in dieser Newcomer-Welt zu unterstützen, sich gegenseitig zu vertreten, mal was zu moderieren, wo es vielleicht im Kontakt mit Produktionsfirmen oder ProtagonistInnen Fragen eben in diesem ganzen künstlerischen Schaffen, ja, wo es da Unterstützung braucht. Es gibt jetzt natürlich auch immer noch diesen KI-Hint, ne? So dieses, was ist mit dieser Branche? Ich glaube, diese Frage stellt sich ja nicht nur beim Film, aber eben auch beim Film. Und ganz manchmal denke ich mir, was ist eigentlich, wenn die KI den Dokumentarfilm nochmal richtig präsenter macht in unseren Köpfen, wenn wir uns satt sehen an KI-generierten Drehbüchern, an der Fiktion, an der Werbung und einfach nur noch Bock auf Dokumentarfilm haben. Ich freue mich auf diese Zeit.
Das ist mal so eine ganz andere Sichtweise als die Angst davor, dass KI einem irgendwas wegnimmt. Und die Prognose, die ich gehört habe, ist, dass auf so Streamingdiensten eher mit schwächlicheren Dialogen zu rechnen sein darf in nächster Zukunft. Handlungen flacher, doofe Dialoge, weil eben KI generiert und dass da auch gar nicht, also versucht wird, das irgendwie noch intelligenter zu machen, weil funktioniert. Und da hoffe ich auch, dass das irgendwann in die Richtung geht, dass die Leute sagen, nee, wir sind unterfordert und wollen mehr.
Ich meine, das Schöne ist ja, wenn wir irgendwann nur noch doofe Dialoge hören, dann wird uns das nicht mehr auffallen, weil wir nur noch von doofen Dialogen lernen und selber auch nur noch doof werden.
Ja, das ist auch meine Befürchtung, dass eigentlich die Verdummung eigentlich so fortschreitet. Aber umso größer ist dann die Rolle des Dokumentarfilms vielleicht.
Es ist natürlich auch einfach vor allem ein Wunschdenken. Ne? Ich habe da gerade keine Studie vor Augen, die mir das bestätigt. Aber manchmal denke ich mir, das könnte doch irgendwie auch die Entwicklung sein.
Genau, also den Glauben nicht verlieren.
Ja.
Da würde ich ja gleich mal zur letzten Frage kommen. Und zwar, was möchtest du Studierenden mitgeben? Architekturstudierenden, die einen ähnlichen Weg gehen wollen. Wie kommen die zum Film?
Also was ich Architekturstudierenden mitgeben möchte, ist der Punkt, über den wir eben schon gesprochen haben. Dass ich ihnen einfach aus meiner Perspektive heraus sagen kann, dass ich glaube, dass es ihnen selber Spaß bringt und den Projekten Erfolg im ganzheitlichen Sinne, wenn sie es schaffen, an ihre eigenen Fragestellungen angeknüpft zu sein, wenn sie entwerfen. Und ich muss da so ein bisschen im Kopf zitieren, einen Professor damals aus meinem Architektur-Bachelor, mit dem ich mich letztens noch mal ziemlich lange unterhalten habe und der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir damals im Architektur-Bachelor bei unseren Präsentationen eigentlich immer diese Schwarzpläne auf die erste Seite gehangen haben. Also wir haben eigentlich immer diese großen 1:1000 Schwarzpläne haben unsere Präsentation begonnen und irgendwann ganz hinten war man beim Detail. Und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal Architektur studieren würde, würde ich das versuchen, das umzudrehen und eigentlich mit meinem 1:1 Detail anzufangen und irgendwann beim Kontext zu enden. Oder eben dieses Ping-Pong mehr zuzulassen. Also reinzuspringen, rauszuspringen, reinzuzoomen, rauszuspringen. Das ist so mein Angebot, wenn ich die Seminare mache, sich auf diesen intensiven Hautkontakt mit sich selbst einzulassen.
Super. Vielen Dank. Vielen Dank für das Interview, Julia Grote-Klaas.
Sehr gerne. Danke euch.
Das war Studiert um zu bauen, der Baunetz Campus Alumni Podcast, präsentiert von Gira. Wir gehen jetzt in die Sommerpause und ihr hört uns am 19. August wieder. Und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder reinhört und immer auch, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst, falls ihr das nicht schon getan habt. Redaktion und Veröffentlichung Katharina Lux, Baunetz Campus, Moderation und Audioproduktion ich, Kerstin Kunekat, Berlin 2026.